Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Hallo und herzlich willkommen. Super, dass ihr unsere neueste Podcast-Folge anhört. Ich bin Axel Metz. Auf meinen aktuellen Gesprächsgast habe ich mich sehr gefreut. Ich habe ihn im Kulturpalast in Dresden getroffen. Ein ganz spezieller Künstler und ein sehr netter Mensch. Max Raabe, momentan auf Tour mit seinem Palastorchester. In der TV-Serie Babylon Berlin ist er auch zu sehen und zu hören. Mit der Titelmusik für die aktuelle Staffel reden wir drüber. Viel Spaß.
Ich habe gerade eben erfahren, dass das gesamte Unternehmen aus Helsinki angerückt ist, gestern nach Dresden gekommen ist, heute nochmal Dresden. Da, so ein Doppeltermin ist ja dann eigentlich fast schon wieder Ruhe, ne? Wenn man nicht so über die Ländergrenzen reisen muss.
Für uns ist jetzt der Aufenthalt bei diesem herrlichen Wetter in Dresden fast wie Urlaub. Ja. Wir fühlen uns zu Hause, wir kennen das Konzertgebäude, wir kennen das Hotel, wissen, wo wir unseren guten Kaffee nachmittags bekommen oder in welches Museum, wann, wie, wo zu gehen haben. Also es ist sehr entspannt.
Ja. Wie sah der Tag heute aus, so kulturell gesehen?
Ich war im grünen Gewölbe. Ich habe mir die anderen Ausstellungen alle, die aktuellen, angesehen und bin dann noch ein bisschen auf die andere Flussseite gegangen, habe mir da einen Stadtteil angesehen, den ich vorher so noch gar nicht kennengelernt hatte. Also und alles sehr entspannt.
In Helsinki war da auch Zeit, sich ein bisschen was anzugucken? Und wenn, was gibt's in Helsinki so alles so zu sehen?
Helsinki hatten wir auch zwei Konzerte, also an zwei Tagen, sodass der zweite Tag dann auch relativ entspannt war, während die Anreise am ersten Tag schon hart war. Also wir mussten sehr früh zum Flughafen. Dann haben wir natürlich viel Gepäck, Sondergepäck, das besondere Größen hat. Da muss man sich extra an bestimmten Stellen anstellen und die Leute, die das aufnehmen, stellen sich auch oft an, weil es dann zu groß ist, zu schwer. Und also es ist für alle, die da auch dafür zu sorgen haben, dass so eine Tour rund läuft, ziemlich aufwendig. Ja, Helsinki selbst ist natürlich eine herrliche Stadt. Man kann da wunderbar mit Booten fahren. Die fahren auf Inseln, die sozusagen vorgelagerte Festungsanlagen, noch teilweise so aus dem späten Mittelalter oder aus der Zeit so um Napoleon herum eingerichtet worden sind. Das ist schon spannend und die ganzen historischen Gebäude, da die Stadt selber ist ja erst so 1820 oder 29 zu einer Hauptstadt gemacht worden. Vorher haben sich da irgendwelche Provinzfürsten ausgetobt und plötzlich war es dann eben die Hauptstadt. Und man merkt, es ist in einem Rutsch sozusagen entstanden. Und dann haben wir in einem Aalto-Konzertsaal gespielt, den der Architekt Aalto schon in den 50er Jahren gebaut hat, und eigentlich spielen wir immer in der Finlandia-Halle, die eben auch von dem Architekten, der eine Berühmtheit in Finnland gebaut worden ist, die wurde jetzt renoviert. Also ich meine, jetzt gehe ich sehr ins Detail, aber Sie haben mich gefragt. Also es ist immer was los, es ist immer auch spannend. Vorher waren wir in Stockholm, hatten dort auch zwei Konzerte, hatten jeweils immer Glück mit dem Wetter, konnten uns die Stadt ansehen. Vorher war das erste Konzert war in Oslo, da habe ich eine Freundin getroffen, die wiederum da mal studiert hat und kommen wir rum. Es ist sehr anstrengend eigentlich, aber dann um abends um 8 Uhr, wenn da Leute sitzen, die eigentlich so neugierig sind auf das, was wir machen, was interessiert ein Finnen, ein Orchester aus Berlin, denkt man, aber die Euphorie und die Freude, die dann da herrscht, das ist so beflügelnd, dass wir auch immer wieder Lust haben, so durch die Welt zu reisen.
Das ist ja in vielen Ländern so, dass die deutsche Sprache nicht so geläufig ist dem Publikum. Sind die Leute, die zu Max Raabe Konzerten kommen, dann doch schon ein bisschen deutsch bewandert, so dass die wissen, worum es geht in den Songs? Oder sind das Leute, die sagen, ach, mal gucken, was da diese Band aus Deutschland so macht?
Also die Schweden zum Beispiel sprechen oft ziemlich gut Deutsch. Und alle skandinavischen Länder sprechen fantastisches Englisch, weil alle Filme dort, auch Serien, dort in Originalsprache laufen mit den Untertiteln der jeweiligen Länder. Also dann läuft ein finnischer Untertitel und alle sprechen die ganze Zeit Englisch. Das heißt, sie sind dann, gewöhnen sich so schon von Kindesbeinen an die englische Sprache. Und so bin ich fein raus und kann einfach auf Englisch moderieren. Und dann mit wenigen Worten auch umschreiben, was gleich auf Deutsch vorgetragen wird. Das geht ganz gut. Also wenn Titel heißt, die Liebe kommt, die Liebe geht und ich sag das dann auf Englisch, dann hat jeder das Gefühl, aha, ich weiß, wenn das Stück kommt, habe ich ein Gefühl für das Thema und dann ist die Sprache, die Musik einfach eine internationale Sprache. Das ist ja ein alter Hut, aber das funktioniert dann tatsächlich. Die Atmosphäre überträgt sich, der Charakter der Stücke überträgt sich 1:1.
Durch Babylon Berlin, die Serie. Die ist ja nun international ein ziemlicher Erfolg. Für deutsches Fernsehen ein seltener Erfolg, jetzt in der aktuellen Staffel. Gibt sogar eine Rolle für Sie, den Emil Engel. Emil Engel. Ja. Hilft sowas dann auch so international, dass die Leute dann sagen, ja, also die Serie habe ich geguckt, den Sänger habe ich schon gesehen, jetzt gucke ich mir das mal an, wenn der bei mir in der Stadt ist.
Man kann gespannt sein, welchen Effekt das dann letztlich hat, aber noch kennt uns ja keiner über die Serie. Was aber der glückliche Fall ist, dass sowohl in Schweden Konzerte von uns ausgestrahlt worden sind, als auch in Finnland liefen Projektionen. Dann haben wir MTV Unplugged, lief auch in Finnland im Fernsehen. Also dadurch haben die Leute kennengelernt, was wir so machen und was sie erwartet, wenn sie zu uns ins Konzert kommen. Also das funktioniert natürlich. Und wenn wir jetzt bei Babylon Berlin mitmachen können, ist das natürlich bestimmt auch sehr hilfreich. Zumal das auch in Amerika gezeigt wird und wir eigentlich bis Corona jedes Jahr einmal in die Vereinigten Staaten gefahren sind. Also ein Jahr an die Westküste, ein Jahr an die Ostküste und einmal Westküste und nächstes Jahr wieder Ostküste. Und da sind ebenfalls unsere Konzerte oft im Fernsehen übertragen worden. Das hilft. Und jetzt bei Babylon Berlin, was auch in den Staaten und auch in einigen skandinavischen Ländern läuft, ja, das wird uns bestimmt auch helfen. So, solche Sachen sind natürlich ein Geschenk für uns.
Nun ist es das eine, Musik aus der Zeit zu singen, das andere in einer Serie mitzuspielen, die sich mit dieser Zeit, mit dieser Ära beschäftigt. Hat's lange gebraucht zu sagen, ja, mache ich mit?
Also irgendwann rief Tom Tykwer halt an und fragte, ob ich mitmachen würde. Er mag die Stücke, die ich mit Annette Humpe geschrieben habe. Die Musik bei Babylon Berlin ist ja nie die Original der 20er, 30er Jahre, sondern die ist sozusagen neu gestaltet. Und ich habe gesagt, ja lustig, ich mache gern mit, zumal ich mich in jedem dritten Interview rechtfertigen muss, warum ich noch nicht bei Babylon Berlin mitgemacht habe. Ich konnte das, wie gesagt, immer ganz gut erklären, weil im Babylon Berlin mehr so die Musik in den Clubs läuft. Also das ist dann mehr eine wilde Party und so. Und wir sind eher jetzt für das, was wir so präsentieren, dann perfekt geeignet. In der Rolle, weil Sie sagten, ich spiele da eine Rolle, ich singe da nur. Also ich spiele da einen Sänger, der gerade so den Hit der Saison hat. Der wird dann im Plattenladen vorgespielt und die Leute tanzen dazu. Das ist natürlich eine schöne Sache. Merit Becker wird das Stück auch in irgendeiner Folge singen. Dann in einer Kneipe sitzt dann ein Cellist und ein Pianist, Giacomon und Eckhard Runge, die ich auch kenne, tolle Musiker, die spielen das dann und dann steht dann der Sänger da und dann winken die denen auf die Bühne. Also es wird so ein bisschen, habe ich da schon schauspielerisch was zu tun, aber tatsächlich eigentlich nur als Sänger. So, also ich stehe da rum und singe. Das ist das, was ich am besten kann.
Ja. Merit Becker bietet sich ja auch eigentlich ja wirklich mehr als an. Ich weiß noch, als sie mich zum allerersten Mal richtig geflasht hat, das war bei den Comedian Harmonists, was ja auch so ungefähr so in dieser Drehe gespielt hat. Wie ist das, wenn Merit Becker das plötzlich das Lied singt?
Ach, ist herrlich. Ich kenne Merit Becker schon seit ewigen Zeiten. Wir haben fast in einer WG gewohnt. Also ich kenne sie so lange und so gut. Und das ist ewig so ein Familientreffen. Überhaupt bei Babylon Berlin sind sehr viele Leute, die ich auch privat kenne. Und nicht, dass man dann sehr viel Zeit hat, miteinander zu reden, aber man begrüßt sich kurz und dann Lars Eidinger hat ja da eine fantastisch große Rolle in Babylon Berlin und den hatten wir als Gast bei unserer MTV Unplugged-Produktion. Merit Becker, wie gesagt, kenne ich schon ewig. Dann Martin Wood gespielt, dann auch irgendeinen Direktor, den ich auch schon ewigen Zeiten kenne. Und das ist ja eine schöne Art zu arbeiten und sehr spannend natürlich, weil alles so detailverliebt ist. Die Autos, die Requisiten, alles, was man da sieht, ist sehr detailverliebt und präzise. Es passt genau in die Zeit. Also es wird da nicht geschludert. Und ja, die, da habe ich auch gesehen, die waren sehr begeistert von meinem Frack. Den durfte ich also auch behalten. Ich durfte, weil er eben auch so zeitlos ist und in dem Schnitt eigentlich eher in die Zeit passt als ein Frack, den man heute bei Symphonieorchestern sieht oder so.
Ein Tag wie Gold mit Annette Humpe entstanden. Annette Humpe ist ja für Sie in der letzten Zeit immer wichtiger geworden.
Ja, Annette Humpe und ich haben vor gut 10 Jahren angefangen mit einem Stück. Und sie hatte eine Idee und das war Küssen kann man nicht allein. Und fällt dir was dazu ein? Und dann flogen die Worte, die Ideen hin und her. Und sie hatte Spaß an meinen Ideen, hatte Spaß an meinen Reimen, meinen Texten. Und ich mochte ihre Ideen und so sind wir sehr schnell gut zusammen klargekommen. Und dann meinte sie, lass uns doch ein ganzes Album machen. Jemand, der solche Ideen hat wie du, dem werden weiter Sachen einfallen. Also schreiben wir. Dann haben wir ein Album geschrieben, dann zweites Album. Das war für Frauen, ist das kein Problem. Irgendwann meinte sie, geh doch mal und frag die Jungs von Peter Plate und Ulf Sommer, Rosenstolz. Und dann habe ich noch mit Achim Hagemann, kurz und gut, so sind wir jetzt inzwischen beim dritten Album gelandet. Alle Stücke entstehen quasi unabhängig von all diesen Leuten. Also Annette Humpe weiß nicht, was ich in dem Moment mit Achim Hagemann mache. Achim Hagemann weiß nicht, was ich mit den Jungs also mit Peter Plate und Ulf Sommer schreibe. Und eines schönen Tages dann, wenn wir sozusagen alles fertig haben, fast fertig haben, spielen wir uns das auch vor, gegenseitig. Und das ist immer ganz spannend, weil man hört natürlich sofort wieder ganz anders zu. Also es ist so, als wenn Sie jemanden, einen Freund durch Ihre Wohnung führen, gucken Sie auf Ihre eigene Wohnung wieder ganz anders, als wenn Sie vorher alleine dadurch gelatscht sind. Und so ist es bei der Musik auch. Man hört das auf einmal ganz neu merkt dann auch Fehler und denkt, eigentlich oder blickt anders darauf. Also es ist sehr aufregend. Und er hat mich jedenfalls gefragt, ob wir was schreiben. Ihm gefällt das, was wir machen. Und so sind wir dann mit unserer Idee, haben wir ihm die gezeigt oder vorgespielt. Und glücklicherweise hat ihm das auch gefallen. Es hätte ja auch sein können, dass ihm das nicht gefällt. Also ist ja immer eine ganz schwierige Sache, aber hatten wir Glück, dass genau das getroffen hat, was er sich vorgestellt hat.
Das Spannende ist ja, das sind ja jeder für sich genommen viel, viel beschäftigte Menschen, die ja nur selber für andere Leute viel schreiben, für sich selber noch Sachen machen. Dann Peter Plate und Ulf Leo Sommer sind ja jetzt schon wieder über einem neuen Musical nach dem Kuda-Musical. Wie kommt man denn da so zusammen, wenn alle so viel zu tun haben?
Also sobald wir uns getroffen haben, überlegen wir auch, wann können wir uns denn mal wieder treffen und dann blättern wir in den Kalendern und dann ist das manchmal 6 Wochen später. Aber der Termin, der ist dann gesetzt, da wird auch nicht dran gewackelt und wenn, dann geht's halt nicht anders. Dann sagt mal einer, du, tut mir leid, können wir das doch nochmal verschieben. Aber das ist ganz selten passiert und das liegt, also ich muss es leider sagen, die behaupten jedenfalls, ich kann sie ja zitieren, die behaupten, dass sie gerne mit mir arbeiten und dass sie das sehr entspannt und spannend und lustig finden, mit mir zu texten und zu schreiben. Und deswegen klappt das irgendwie und ich bin denen unendlich dankbar, weil das natürlich so, das trägt so die Haltung der 20er, 30er Jahre, die Art zu texten und Geschichten zu erzählen in die Gegenwart. Hm. Und das ist ja genau das, was ich möchte. Und da ich auch schon immer auch Stücke geschrieben habe, das erste Stück war ein Zufallstreffer, kein Schwein ruft mich an, das war ein Gag. Auf einmal war das aber so für uns der Türöffner, dass wir auch in anderen Städten als nur in Berlin spielen konnten, sondern irgendwie auch durch die Republik reisen konnten, bis nach Österreich und in die Schweiz fahren. Aber es war halt musikalisch in den 20er Jahren verhaftet, auch so Stücke wie Klons kann sich lohnen oder Rinder waren, hatten aktuelle Themen und die Musik war sozusagen traditionell im Stil der Weimarer Republik. Ja, und jetzt kann ich sozusagen mit diesen Popfachkräften in die Gegenwart grätschen und meine Haltung, Geschichten zu erzählen, ins Jetzt tragen. Und das macht wahnsinnig Spaß, es fällt einem so viel ein und ist natürlich manchmal auch Quatsch dabei, das wird dann einfach weggeworfen, aber erstmal wird rumgealbert und manchmal sitzen wir aber auch 2 Stunden beieinander und sagen, tja, das war wohl nichts heute. Und pups, ist auf einmal eine Idee da, aber das kennt ja jeder, der irgendwie mal nach einer Formulierung sucht oder so.
Wir sind ja alle zusammen Künstler, die sehr breit aufgestellt sind, vor allen Dingen, wenn sie für andere Leute schreiben, beziehungsweise Peter Plate und Ulf. Das Musical hat ja eine musikalische Bandbreite, die ja den Bogen von den 50ern mühelos bis zu heute schlägt. Ähnlich ist ja auch Annette Humpe. Also die hat sich ja nun in sämtlichen Genres irgendwo eingerichtet und beherrscht das alles. Gibt's einen Titel von Annette Humpe aus ihrer Idealzeit oder was sie später gemacht hat oder dann noch später mit Ich und Ich oder was auch immer sie gemacht hat, wo sie sagen, das ist so der Song, da sehe ich Annette Humpe vor mir. Dafür steht sie.
Ja, es gibt schon so ein paar Zeilen, aber das ist dann das, was wir gemeinsam dann machen, ist dann wieder tatsächlich doch sehr auf mich geschrieben. Mhm. Und ich weiß noch, das ist immer so, dass ich sage, nee, wenn sie eine Idee hat, dann sage ich, nee, das kann ich, so kann ich das nicht sagen, es passt nicht zu mir, ich kriege das nicht über die Lippen, ich muss das so und so formulieren. Dann sagt sie wiederum, ja, aber so oder so, wenn ich eine andere Idee habe, dann sagt sie, ja, so würde man das heute nicht mehr, versucht das doch mal anders zu artikulieren oder anders auszudrücken oder so. Mhm. Und so so entsteht dann eben was ganz Eigenes. Wenn ich sage, schreib mal ein Stück für mich, das wäre dann wirklich dann ein Stück von Annette Humpe. Mhm. So, wenn wir dann zusammenschreiben, ist es eben tatsächlich auf mich gemünzt. Andererseits, ganz komisch, irgendwann haben wir mal, da saß sie am Klavier und spielte eine Melodie und meinte, guck mal hier, ich habe hier so eine Melodie, was fällt dir dazu ein? Und ich singe dann so ganz spontan, was war das noch, Scheibenkleister? Ja, die Sonne steht oder der Mond geht auf und du schlaf jetzt ein und so. Und sie sagte, nein, das ist kein Schlaflied. Schlaflied machen wir auch nochmal, aber was kann man noch? Und dann sage ich zur selben Melodie, sage ich dann, du weißt nichts von Liebe. Ja. Und dann haben wir dieses Stück zusammen geschrieben, so. Das war mein Stück, das habe ich aufgeführt, das habe ich aufgenommen und so. Und dann hatten wir dann MTV Unplugged und hatten Herbert Grönemeyer gefragt, ob er was singt, ob er bei uns als Gast auftritt. Und er sagte zu, das war natürlich phänomenal. Und er wünschte sich den Titel Du weißt nichts von Liebe zu singen. Und dann hat er das gesungen. Und das war auf einmal ein Herbert-Grönemeyer-Lied. Also das war verblüffend. Das hätte ich, also es ist unglaublich. Er stand dann da und ich war richtig gerührt von seiner Interpretation, weil das auch so zornig hatte irgendwie, also nicht vorwurfsvoll, aber so eine Aufgeregtheit. Und das war auf einmal sein Stück. Und das fand ich ganz verblüffend, wo ich vorher gesagt hätte, ja, das ist ganz eindeutig mein Titel. Aber so funktioniert's auch. Ja, keine Ahnung. Also Musik ist eine eigentümliche Sache, verändert sich immer und ich bin immer wieder überrascht, was geht und was man alles so machen kann.
Als nächstes steht ja das neue Album an. Ich habe erstmal so die ersten Pressefotos gesehen. Max Rabe auf einem Bürodrehstuhl, im Hintergrund steht ein Zebra oder dann Max Rabe läuft über einen Zebrastreifen mit einem Zebra. Sicherlich so eine kleine Anspielung auf die Beatles, oder?
Ja, schon, absolut. Aber das ist ein Zufallsprodukt. Also sagen wir mal so, die Idee, ein Zebra dazu zu holen, das war die Idee des Grafikers. Der hatte das schon gebastelt, einen grünen Hintergrund genommen, ein Foto von mir und ein Foto von irgendeinem Zebra und gesagt, so ähnlich stelle ich mir das vor. Und ich hatte mir bis dahin überhaupt noch keine Gedanken, wie das Albumcover aussehen sollte, sondern nur an die Musik und die Texte gedacht. Und dann dachte ich, ja, schön, dieses Grün und dann mit dem Zebra. Und dann, ja, das kann man mieten. Das wird dann kommt dann nach Berlin und so, habe ich gesagt, fotografiert doch das Zebra da in Norddeutschland und mich in Berlin und bastelt das zusammen. Und nein, das Zebra lebt quasi davon. Und ein Rennpferd wird ja auch von A nach B transportiert. Und wie ich dann später mit dem Besitzer sprach, das hat sich, dieses Zebra hat sich in der Corona-Zeit furchtbar gelangweilt. Also es ist, findet das spannend, herumzukommen. Und das ist so ein, der hat mehrere Tiere, also zwei Zebras, die auf einer großen Wiese wohnen und dann auch noch Pferde und Hunde. Alles, was man so für Film- und Fototermine mieten kann, wenn ein Hund oder eine Katze durchs Bild läuft oder mal ein Pferd oder eben ein Zebra. Und dann habe ich das Zebra halt in dem Studio kennengelernt und das war so lieb. Unglaublich. Ich bin mir auf jeden Fall klar geworden, dass das Zebra gar nicht weiß, dass es ein Zebra ist. Also das denkt, es ist ein Hund oder eine Katze. Es hat sich nämlich genau so verhalten und ich habe... Ich kenne mich mit Pferden so ein bisschen aus. Ich komme ja vom Land und weiß, wie die Uhrenstellung ungefähr, wann man, also dass man das erstmal ignorieren soll, bis es neugierig wird. Und das wurde ziemlich schnell neugierig, weil ich nämlich kleine krümelige Kekse zum Bestechen in der Hand hatte. Und dann war es sofort auf meiner Seite und war ganz lieb. Nee, das war im Sommer in Berlin und eine Hitze. Draußen waren 36 Grad oder so und ich war froh, dass dann der Termin bald vorbei ist. Es war im Studio ein bisschen kühler. Da meinte der Fotograf, lass uns doch mal rausgehen, vielleicht finden wir da noch ein schönes Motiv. Und ich sagte, nein, komm, wir machen jetzt hier die Bilder zu Ende und das ist so warm und dann, wir haben doch eigentlich schon genug. Und während ich das sage, denke ich in dem Moment, Moment, oder ist da draußen vielleicht ein Zebrastreifen? Und dann hat jemand mal geguckt, ja, hier gleich gegenüber vom Studio ist ein Zebrastreifen. Und dann bin ich zwei, dreimal mit dem Zebra über den Zebrastreifen gelaufen. Und das war's. Ja. Aber die Leute sind natürlich alle stehen geblieben. Alle sind von ihren Fahrrädern und abgestiegen, haben geguckt. Das gibt's ja nicht. Ich meine, in Berlin muss schon viel passieren, dass man die Leute überrascht. Aber das mit dem Zebra hat geklappt. Also das war von Anfang an eine lustige Idee, dass daraus dann auch noch das Foto für das Cover des Albums wird. Das hat da noch keiner geahnt, aber es war wirklich ein Zufallstreffer.
Wer hat hier schlechte Laune? Der Titel des Albums, ich habe, seitdem ich es vorab bekommen habe, schon mal so schön durchgehört und habe festgestellt, gute Musik für schwierige Zeiten. So würde ich das vielleicht versuchen, so in einer Wortgruppe zusammenzufassen. Da ist was dran, oder?
Das ist schon eine sehr optimistische Grundhaltung, die wir da haben. Man merkt auch, dass es, ja, ich habe keine Ahnung, ob wie jetzt so die Zeit einfließt, aber das war schon immer so. Wenn ich was schreibe, möchte ich niemals die Welt erklären. Ich möchte auch nie, dass sich da irgendwie widerspiegelt, was gerade in den Nachrichten zu hören ist. Und ein anderes Stück heißt, es wird wieder gut. All diese Sachen haben damit zu tun, was in zwischenmenschlichem Durcheinander manchmal notwendig ist zu sagen. Also, dass man sagt, es wird wieder gut. Also verlier nicht die Zuversicht und mach weiter. Also das ist immer in Privaten gemeint. Dass es vielleicht auch nach draußen schwappt, ja, aber es geht immer um das Durcheinander zwischenmenschlicher Beziehungen und nie darum, was draußen passiert. Im Gegenteil, eigentlich möchte ich immer, dass wenn die Leute zu uns ins Konzert kommen oder unsere Musik hören, vergessen, was draußen los ist. So, und in dem Moment einfach ganz bei uns sind.
Was kümmern mich Bilanzen, lass uns tanzen. Ja, das macht Spaß, passt aber auch irgendwie in die Zeit momentan, ne?
Also die diese Zeile, was kümmern mich Bilanzen, lass uns tanzen, ja, das ist aus dem Stück ein Tag wie Gold, was ja bei Babylon Berlin eine Rolle hat. Aber das ist ja der Tanz auf dem Vulkan quasi. Das ist ja so Ende der Weimarer Republik, wo man auch schon spürt, dass Unruhen da sind. Ja, also die Geschichte wiederholt sich nicht. Ich hoffe jedenfalls, dass sie sich nicht auf die Art und Weise wiederholt. Aber natürlich sind wir auch momentan in einer schrägen Zeit. Ja, und kann schon sein, dass unbewusst da eine Brücke in die Gegenwart geschlagen wird. Geplant ist es nicht. Eigentlich, wie gesagt, soll es für dieses Stück ganz klar plakatiert es sozusagen das Ende der Weimarer Republik, der wilde Tanz auf dem Vulkan. Aber darüber hinaus, wie gesagt, soll das mit dem, was in der Welt passiert, nie was zu tun haben, sondern es geht immer nur um uns, um dich und mich und um die Menschen innerhalb einer Beziehung, einer Familie und so weiter. Zum Beispiel auch, wer hat die schlechte Laune, das Stück. Da habe ich sofort gedacht, ja, man stelle sich vor, die Mutter kommt in die Küche und es gibt Rosenkohl und die Kinder dementsprechend gucken. So, und dann sagt die Mutter oder singt, wer hat die schlechte Laune, und schon müssen die Kinder, ob sie wollen oder nicht, grinsen. Wenn das passiert, dann habe ich mein Ziel erreicht.
Auf jeden Fall. Was ich ja wirklich zuckersüß finde, weil es gerade so, es ist skurril, es ist unglaublich charmant und es ist so hängen geblieben, und zwar das Stück Hummel. Mhm. Wie ist es zu dem Song gekommen?
Das war auch einfach im Sommer. Annette Humpe kommt, besucht mich, kommt durch die Tür, war gerade im Wald spazieren und sagt, ich möchte mal eine Hummel streicheln. Und ich dann aus der Pistole geschossen, eine von den dicken Weichen. Oh, lass uns da doch auch mal ein Stück, merk dir das mal, da machen wir auch mal ein Stück. Und ja, ich war erst so ein bisschen skeptisch, dachte, wie soll das weitergehen? Und dann fielen mir dann so Zeilen ein, wie ich möchte mit Hirschen durch die Wälder pirschen und so weiter. Also so, dass also diese, ehrlich gesagt, für so einen Quatsch bin ich gut zu haben. Wenn ich damit erstmal anfange, dann ist kein Ende. Und das Stück war längst fertig. Da sind mir immer noch Zeilen eingefallen, die keiner mehr haben wollte.
Haben die Leute die Chance auf einen neuen Song von Max Raabe im Rahmen des Konzertes, vielleicht im Zugabenteil, oder wird damit gewartet?
Also wir müssen viele dieser Stücke, die auf dem Album klar eingespielt sind, die müssen wir fürs Orchester und für die Bühne überhaupt noch erarbeiten. Also da kommt jetzt noch eine Menge Arbeit auf uns zu. Wenn wir mit einem Stück ins Fernsehen gehen, dann haben wir da sozusagen so ein bisschen mehr Druck und müssen das sozusagen für die Bühne präparieren und aufbauen. Aber die anderen Stücke sind noch gar nicht so weit. Die sind fürs Studio so aufgenommen worden, aber die werden ja nicht mit allen zusammen aufgenommen, sondern immer satzweise. Das macht man so, um sozusagen auch für die Beats so einen etwas poppigen Charakter zu erhalten. Und damit die Saxophone nicht übersprechen auf das Schlagzeug, Mikrofon und so weiter, wird das separat aufgenommen. Das ist anders als bei den klassischen Platten, die wir sonst aufgenommen haben. Kurz und gut, die richtige Bühnenpräsentation, die kommt erst im nächsten Jahr mit dem neuen Programm. Jetzt spielen wir noch das aktuelle Programm, heute auch.
Chemnitz kommt jetzt als nächstes, 9. und 10. November, die Chemnitzer Stadthalle, eins von den vielen, vielen Konzerten, die verschoben werden mussten. Wie spielt sich das so, dass das momentan die aktuelle Tour mit dem Wissen, wir haben schon wieder ein neues Album, auch schon wieder draußen, das ja dann auch noch erarbeitet werden muss?
Ich bin froh, dass wir endlich mal wieder auf die Bühne gehen konnten. Ich bin froh, dass wir jetzt im Anfang des Jahres konnten wir 50 Konzerte nachholen, die schon 2-3 Mal in den vergangenen Monaten und Jahren verschoben worden sind. Die konnten wir nachholen. Die zweite Jahreshälfte wiederum mit 50 Konzerten, die wir alle nachholen konnten, das allein machen zu können. Ist toll, weil wir ja wissen, was wir in der Vergangenheit schon für Schwierigkeiten hatten. Aber was natürlich rührend war auch, dass wir festgestellt haben, dass keiner seine Karten zurückgegeben hat, sondern alle gesagt haben, na, die werden schon nochmal irgendwann kommen. Und so ist es verschoben, 3-4 Mal verschoben worden. Und ja, wir sind dann da und können spielen. Das ist mir auch wichtig. Und die Leute haben ja ein Programm oder die Karten gekauft für eben diese aktuellen Stücke. Und das möchten wir auch erfüllen. Also wenn jemand sich die Karten holt und so lange auf uns wartet, trotz dieses ganzen Durcheinanders mit Corona und so weiter, dann möchten wir auch fit und klar mit dem Programm auf die Bühne gehen.
Wann wird der Switch gemacht von der aktuellen Show auf die nächste? Im Januar dann schon. Das bedeutet also Hoyerswerda, Riesa, Zwickau, das sind dann schon die neuen Geschichten.
Genau, wir werden dann im Januar eine lange Probenphase haben und werden das dann irgendwann mal im kleinen Freundeskreis so vor ein paar Leuten aufführen. Und dann gehen wir damit mit dem ganz neuen Programm eben im Januar auf Tour.
Wie weit ist so die Planungsphase schon gediehen? Steht schon fest, wie die Show so im Groben aussehen wird?
Also es werden Stücke vom neuen Album natürlich gespielt. Die Klassiker der 20er, 30er Jahre sind ja auch immer mit dabei. Ohne den Kaktus dürfen wir überhaupt gar nicht mehr auf die Bühne, denke ich. Und das machen wir auch gern. Aber auch von den vorherigen Alben oder zumindest so der perfekte Moment, denke ich mal, wird noch dabei sein. Oder Guten Tag, liebes Glück, alles so, was so jetzt bei den Leuten besonders gut angekommen ist. Aber was und wie genau das Programm dann aussehen wird, ehrlich gesagt, wenn ich das wüsste, dann wäre ich schon beruhigter. Aber so ist das immer. Man muss halt, das sind immer wieder Herausforderungen, dass man das Publikum für sich gewinnt, dass die Leute sagen, es war ein toller Abend. Das ist uns in den letzten Jahren gelungen und ich bin zuversichtlich, dass wir das jetzt auch schaffen.
Wäre ja wohl gelacht. Nichts schafft schneller Ergebnisse als eine Deadline, die ganz, ganz schnell näher kommt, ne?
Ja, je näher, genau, also je näher dann irgendwie das Datum kommt, umso produktiver wird man. Aber ich freue mich auch. Ich suche nach Ideen für Moderation, ich suche nach Effekten für das Licht, was man so auf der Hinterbühne machen kann. Wir haben ja auch diese Konzerte, sollen ja auch immer, auch wenn Leute sagen, ja, okay, meine Frau zwingt mich jetzt zu Max Rabe zu gehen, der Mann muss erobert werden, wenn dem das gefällt, obwohl er gar nicht wollte. dann habe ich es geschafft.
Ja. Dem Ende entgegen. Hat mir irre viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Axel trifft Max Rabe am 9. und 10. November in Chemnitz in der Stadthalle live zu erleben. Das aktuelle Album heißt Wer hat hier schlechte Laune? Damit ist er im nächsten Jahr im Januar unter anderem in Hoyerswerda, Riesa und Cottbus und im März in Zwickau. Mehr Infos und Tourdaten gibt's auf palast-orchester.de. Ihr findet Max Rabe auch auf Facebook und Instagram und da findet ihr auch Axel trifft. Gerne liken und folgen und bitte abonniert meinen Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Neue Folgen gibt's immer Donnerstag, immer kostenlos, da wo es Podcasts gibt. Ich sage Dankeschön fürs Hören und bis zum nächsten Mal.